Wie alle Ukrainer hoffe auch ich, dass jede Verhandlungsrunde zu einem positiven Ergebnis führt. Die gestrigen Gespräche waren ein historischer Moment. Ich glaube, wir alle haben den Atem angehalten und jeder Ukrainer hat zugesehen. Wir hoffen auf positive Ergebnisse.
Ludmilla, eine Ukrainerin aus Kiew, über die Gespräche in Washington für einen Frieden in ihrem Land. Was hat der Ukraine-Gipfel gestern im Weißen Haus gebracht und was nicht? Das ist unser Hauptthema heute in diesem Podcast.
Und wie geht es nach dem Treffen in Washington weiter? Darüber haben heute die EU-Staats- und Regierungschefs beraten und auch die internationale Koalition der Willigen hat über Unterstützung für die Ukraine gesprochen.
Und es gibt eine traurige Bilanz am heutigen Welttag der humanitären Hilfe. Noch nie sind so viele humanitäre Helfer im Einsatz getötet worden wie im vergangenen Jahr.
Hallo, ich bin Gisela Former.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 19. August um 16 Uhr. Ja, nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. So ähnlich habe ich das ja schon gestern im Podcast gesagt. Das galt schon nach der Telefonkonferenz der Europäer mit US-Präsident Trump vergangene Woche und nach dem Treffen von Trump mit dem russischen Staatschef Putin. Und das gilt auch heute am Tag nach dem gemeinsamen Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky mit den europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus. Und Donald Trump hat gesagt, es soll ein persönliches Treffen von Putin und Zelensky geben und er selbst will dann auch dabei sein. Wie wahrscheinlich ist denn so ein Treffen?
Ob es wirklich schon bald dazu kommt, ist Stand jetzt noch unklar. Der Kreml hat das bisher nicht konkret bestätigt. Außenminister Lavrov hat sich dazu nur recht allgemein geäußert. Und er hat gesagt, dass Moskau prinzipiell für jedes Gesprächsformat offen sei. So etwas müsse aber äußerst sorgfältig vorbereitet werden. Wir wollen in diesem Podcast nun erstmal das Treffen im Weißen Haus eingehender analysieren und beginnen mit unserem Kollegen bei NDR Info, Stefan Niemann. Er war lange US-Korrespondent und ist jetzt Podcast-Host von Streitkräfte und Strategien. Hören wir mal, wie er es einschätzt. Ist nun Frieden oder zumindest eine Waffenruhe in der Ukraine einen Schritt näher gerückt?
Ja, das bleibt zu hoffen. Also das muss sich zeigen, denn vieles, was da rausgekleckert ist jetzt nach den Statements der Teilnehmenden, klingt ein bisschen nach Wunschdenken. Man möchte, dass es zu einem Treffen kommt zwischen Putin und Zelensky. Man hofft, dass Russlands Machthaber sich darauf einlässt. Man erwartet, dass Donald Trump dann dazu stößt, der ja den Frieden vermitteln will und damit in die Geschichte eingehen will, ganz offensichtlich. Aber wir wissen es nicht, ob das alles so kommt. Dafür ist zu vieles noch zu unkonkret und auch widersprüchlich geblieben.
Die Frage ist ja auch, wenn es zu weiteren Gesprächen kommt, welche Rolle wird Donald Trump und welche Rolle werden die Europäer spielen?
Die Europäer werden keine aktive Rolle in den eigentlichen Gesprächen spielen, erwartbar, weil sie nicht mit am Tisch sitzen. Ihnen bleibt nur Volodymyr Zelensky zu flankieren, zu bestärken, zu versuchen, Solidarität zu signalisieren und auch Tatkraft dann im Konkreten. Aber sie werden keine konkrete Rolle spielen. Das ist gestern nochmal deutlich geworden. Trump und Trump allein sieht sich als den Vermittler, wenn man dieses Wort überhaupt bemühen will, angesichts seiner ja doch deutlich in Putins Nähe liegenden Position. Aber es wird ein Treffen ohne die Europäer sein.
Ein Punkt, über den ja immer wieder spekuliert wird, sind mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland, um den Krieg zu beenden. Laut Bundeskanzler Merz war das aber gestern im Weißen Haus kein Thema, oder?
Naja, die ukrainische Delegation ist da mit Landkarten reinmarschiert. Auch Trump hatte welche vorbereitet, hören wir aus dem Weißen Haus. Aber es ging wohl darum, dem US-Präsidenten nochmal zu zeigen, wo die Frontlinie verläuft und warum der von Russland noch nicht eroberte Teil des Donetsk vor allem so strategisch wichtig für die Ukraine ist. Aber richtig, es ist nicht konkret darüber gesprochen worden, anders als viele das befürchtet hatten, weil es wohl jetzt der Ukraine und Russland vorbehalten bleibt, alles Territoriale untereinander und bilateral zu klären. Dieser Punkt ist also sozusagen aufgeschoben für einen Gipfel, wenn er denn stattfindet.
Vor dem Treffen in Washington hatte es ja die Befürchtung gegeben, dass Trump Zelensky massiv unter Druck setzen könnte, damit er einer Art Diktatfrieden nach den Wünschen Putins zustimmt.
Ja, das ist offenbar nicht passiert. Darüber haben unsere Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien mit Clemens Fischer, Professor für Geopolitik und internationale Beziehungen an der Universität Köln gesprochen. Und er schätzt das so ein.
Ich glaube, das ist ein Verdienst der Einsicht von allen Seiten. Wenn man Zelensky so ins Eck gedrängt hätte, dass es klar ist, dass er unterschreiben muss und gezwungen wird, dass das eigentlich nicht haltbar sein wird. Das heißt, auch daher war die Regie gestern ganz gut. Alle bedanken sich bei Trump. Damit wird sein doch nicht gerade unterentwickeltes Ego relativ gut bedient. Auf der anderen Seite zeigt Zelensky, dass er in der Lage ist zu verhandeln, obwohl er zuerst auf Telegram noch gesagt hat, dass er eigentlich über Gebietsabtretungen gar nicht reden will. Aber letztendlich war es der Punkt zu zeigen, die Ukraine ist willens zu verhandeln, die Europäer unterstützen es. Und Trump hat hier auch mitgespielt, denn wir dürfen nicht vergessen, der Mann, der gestern nicht im Raum war, ist am Ende der entscheidende Mann. Aber der, also Putin, aber auch dieser hat ja Abhängigkeiten von Trump. Er braucht Trump, um auf die Bühne zurückkehren zu dürfen, wo er so unglaublich gerne hin will nach der Demütigung von Obama, dass Russland nur eine Regionalmacht sei. Und auf der anderen Seite braucht Trump den Herrn Putin, um überhaupt an die seltenen Erden heranzukommen der Ukraine, die er in diesem Rohstoffdeal mit der Ukraine sich eigentlich gesichert hat.
Und das komplette Gespräch mit Clemens Fischer von der Universität Köln könnt ihr in der neuen NDR-Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien hören.
Heute haben sich ja Spitzenpolitiker der Staaten zusammengeschaltet, die die Ukraine unterstützen, die sogenannte Koalition der Willigen. Dazu gehören zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Deutschland, aber auch Kanada und Japan. Und danach haben dann noch in großer Runde die EU-Staats- und Regierungschefs beraten. Worum ging's da?
Ja, sie haben darüber diskutiert, wie der Gipfel in Washington gelaufen ist und wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Einzelheiten von unserer Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Viel Schlaf hatten die Trump-Besucher nicht. Bereits am Vormittag wurden weitere Verbündete über den Besuch im Weißen Haus informiert. Erst in der Runde der sogenannten Koalition der Willigen, anschließend schalteten sich die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem virtuellen Mini-Gipfel zusammen. Dabei ging es vor allem um mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Anschließend erklärte der Sprecher der Staats- und Regierungschefs, Antonio Costa,
"And Europe is ready to do its part."
Europa ist bereit, seinen Anteil beizutragen. Jetzt ist die Zeit, unsere Arbeit zu beschleunigen, um eine Garantie ähnlich dem Artikel 5 zu entwickeln, gemeinsam mit der Unterstützung der USA.
Wie diese Sicherheitsgarantien im Einzelnen aussehen sollen und welches Land was übernimmt, ist noch sehr unscharf. Die Ukraine soll auf jeden Fall weiter militärisch gestärkt werden, denn sie sei die erste Linie der Verteidigung, so der EU-Ratspräsident. Am Tag danach überschlagen sich die Expertinnen und Experten, die Parteienvertreter und die EU-Abgeordnete, ob dieses Trump-EU-Treffen ein Erfolg war oder nicht. Der Tenor ist meist derselbe. Erfolgreiche Auftritte der Europäer, für ihr geschlossenes Auftreten gab es viele gute Bewertungen. Auf der Heimreise war das Gepäck allerdings ziemlich leicht, sprich die Staats- und Regierungschefs haben wenig Konkretes mitgebracht. So sieht es auch Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament.
Machen wir uns aber nichts vor. Das, was Russland will, sind nicht nur Gebietsabtretungen von Russland bzw. von der Ukraine an Russland, sondern er will die komplette Ukraine vereinnahmen.
Der russische Präsident Putin ist der große Unbekannte in diesem Spiel. Er hat die Nase voll vom Krieg, behauptete Trump auf Social Media. Aber wenn das nicht stimmt, ernsthafte Sanktionen gegen Russland wurden in Washington jedenfalls nicht besprochen. Auch wenn sich die EU, die Ukraine und die USA ein gutes Stück aufeinander zubewegt haben, die Differenzen sind immer noch groß. Während der amerikanische Präsident Trump sich auch Friedensverhandlungen ohne einen Waffenstillstand vorstellen kann, erklärte EU-Ratspräsident Costa,
"Our top priority must be to stop the killings."
Unsere höchste Priorität muss es sein, das Töten zu beenden.
Übrigens hat ja der französische Präsident Macron vorgeschlagen, dass sich Zelensky und Putin in Genf in der Schweiz treffen. Mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war, dass die Schweiz Putin dann ja verhaften müsste, weil es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gibt.
Stimmt, den Haftbefehl gibt es nach wie vor und die Schweiz ist daran im Prinzip gebunden. Jetzt kommt jedoch das große Aber, denn der Schweizer Außenminister Cassis hat heute dazu ein etwas anderes Statement abgegeben. Er hat gesagt, dass sein Land dem russischen Präsidenten Putin Immunität gewähren würde, falls er in die Schweiz kommt und an einer Friedenskonferenz für die Ukraine teilnehmen würde.
Okay, An dieser Stelle gehen wir ja meistens zum zweiten Brennpunkt in unserem Podcast über, aber genauso wie gestern gibt es im Nahen Osten bzw. Israel und Gaza keine wirklich neuen Entwicklungen, die wir abbilden können. Allerdings hat heute am Welttag der humanitären Hilfe das UN-Nothilfebüro OCHA eine traurige Bilanz vorgelegt, ja, die auch mit dem Gazastreifen zu tun hat.
Ja, richtig. In dem Bericht steht, dass im vergangenen Jahr mehr als 380 humanitäre Helferinnen und Helfer im Einsatz getötet wurden. So viele wie noch nie. Mehr dazu berichtet unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Hondel.
Das UN-Nothilfebüro OCHA spricht von einem schockierenden neuen Rekord und einem Weckruf. Denn für dieses Jahr könnte die Bilanz noch schlimmer ausfallen. Bis Mitte August haben laut vorläufigen Daten bereits 265 Helfende in Kriegs- und Krisengebieten ihr Leben verloren. Jeder einzelne Angriff auf einen humanitären Kollegen ist ein Angriff auf uns alle und auf die Menschen, denen wir dienen, so UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher. Die internationale Untätigkeit und Apathie seien beschämend. Die mit Abstand meisten Angriffe gab es in Gaza, wo mehr als 180 Helfende getötet wurden, und im Sudan mit 60 Todesopfern. Doch die Gewalt nimmt weltweit zu. In 21 Ländern sei vergangenes Jahr die Zahl der Angriffe auf humanitäre Helferinnen und Helfer gestiegen. Die Täter, vor allem staatliche Akteure. Zum Welttag der humanitären Hilfe erinnerte UN-Nothilfechef Fletcher an das humanitäre Völkerrecht, wonach in Kriegen und Konflikten alle Parteien verpflichtet sind, Zivilisten und Helfer zu schützen und Verstöße unabhängig untersucht werden müssen. Gewalt gegen Helfer ist nicht unvermeidlich, so Fletcher. Sie muss ein Ende haben.
Und damit endet unser Podcast Krieg und Terror für heute. Ich bin Benjamin Kirsch und bei mir im Studio war Gisela Former.
Aus der Nachrichtenredaktion. Vielen Dank für euer Interesse.